You brothers, you could move mountains without lifting a finger.
Minister Malcolm X.
Good news, the chariot is coming.
Who's the greatest?
You are!
That's right.
Jim Brown takes the ball.
Your record is going to stand the test of time.
All together, yeah. The entire city of Miami is celebrating.
I'm the new heavyweight champion of the world, and I don't even have a scratch on my face.
Oh, my goodness.
Cash. Come on, Cash.
Am I so pretty?
Ihr hört Katz, den kritischen Filmpodcast, Folge 54 mit Arabella Wintermeyer.
Hi.
Jasmin Nasruddin.
Hello.
Und wir verbringen die Nacht zusammen auf einem Hotelzimmer, in dem vier Ikonen darüber streiten, wie sie der schwarzen Bewegung in den USA helfen können oder vielleicht müssten. Cassius Clay, Malcolm X, Sam Cooke. Jim Brown hat Regina King in ihrem Regiedebüt versammelt und wir fragen uns, ob bei One Night in Miami mehr zu holen ist als eine ganz nette Geschichtsstunde. Ich bin Christian Eichler. Hi. Schön, dass ihr beide da seid. Ein emotionaler Film und ich will auch ein bisschen emotional anfangen, denn während wir hier gerade reden, läuft die Inauguration von Joe Biden. Trump ist nicht dabei, hat aber das Weiße Haus verlassen. Den Spuk sind wir erstmal los. Jasmin, du bist ja Amerikanistin, leitest die USA-Beratung am Deutsch-Amerikanischen Institut in Tübingen. Wie geht's dir jetzt? Und hat diese neue Biden-Regierung eine Auswirkung eigentlich auf deinen Job?
Ich muss sagen, ich bin überraschenderweise emotional, als ich jetzt, bevor wir angefangen haben aufzunehmen, die Bilder und die Szenen gesehen habe und bin tatsächlich sehr froh, dass der Spuk endlich ein Ende hat und eine Ära zu Ende geht. Und natürlich hat der Wechsel der Regierung eine Auswirkung auf meine Arbeit. Im Speziellen, wenn es darum geht, wenn junge Menschen irgendwie in die USA rüber möchten, ist es jetzt nicht nur wegen der Pandemie etwas eingeschränkter, aber wenn man sich zum Beispiel den Muslim-Ban anschaut, hat das natürlich ja auch Auswirkungen auf manche Menschen, die in die USA möchten. Und es wird auch Auswirkungen darauf haben, wie unsere Programme zum Teil auch aussehen werden in den nächsten Wochen und Monaten. Also es wird sehr viel um Biden gehen und seine Politik und bei mir speziell dann für die jungen Leute.
Gab es Leute, die keinen Bock hatten, dann zu fahren während der Trump-Administration?
Ja, also es gab echt tatsächlich Leute, die zu mir gekommen sind und haben gesagt, ich möchte nicht in die USA, solange Präsident Trump an der Macht ist. Zum Teil auch Eltern, die gesagt haben, so, nee, ich schicke da mein Kind nicht rüber, das ist mir zu heikel. Das gab es tatsächlich immer wieder mal. Nicht so häufig, aber ab und zu. Mhm.
Ja, und Politik spielt ja auch bei dir eine große Rolle. Arabella, schön, dass du zum ersten Mal dabei bist. Du bist einerseits Filmkritikerin, unter anderem bei der Taz, aber du machst auch ziemlich viel so politisches Zeug bei Phoenix, ne?
Genau, also ich komme aus der Politikwissenschaft, habe an der FU studiert und bin dem auch einigermaßen treu geblieben. Wie du schon gesagt hast, ein Standbein ist die Tätigkeit als freie Redakteurin bei Phoenix. Und da hat uns Trump natürlich zuletzt auch ziemlich doll beschäftigt. Da bleibt jetzt natürlich der Blick, es bleibt abzuwarten, was Biden jetzt macht, ob Biden es schafft, das Land zu einen. Das wird auch nochmal spannend zu begleiten. Und genau, hoffentlich erwartet uns eine rationalere Politik, aber davon ist ja erstmal auszugehen.
Was machst du hauptsächlich? Du machst so Brennpunkte da, oder?
Nee, genau nicht. Ich mache eher die langfristigeren Sachen, die man gut planen kann. Genau, also sowas wie den internationalen Frühschoppen betreue ich. Das heißt, ich bereite Dossiers vor, ich recherchiere Fakten, helfe dabei, die Fragen zu formulieren und die Gäste einzuladen.
Ja. Ja, eben, da war, hatte sich ja natürlich auch bei allen, die sich gefreut haben, dass Trump nicht nochmal gewonnen hat, dann so ein Gegenwind auf Twitter zum Beispiel auch dann laut gemacht. Ja, aber Biden ist auch ganz schlimm und steht ja auch für eine neoliberale Politik und so weiter und so fort. Und ja, also ich glaube, da werden wir alle viel zu kritisieren haben in nächster Zeit. Aber trotzdem kann man einmal kurz sich freuen, dass wir da
Absolut.
Mit Trump erstmal
auf
los
jeden
sind,
Fall,
oder?
Ja. Ja.
Mhm. Und diese Art der Politik. Aber ja, wir werden auch trotzdem, glaube ich, über die aktuelle politische Situation in den USA ein bisschen sprechen in diesem Podcast. Denn natürlich ist es immer so, dass wenn Biopics rauskommen, es natürlich auch immer ganz viel sagt über das, was wir heute gerade für eine politische Situation haben, wie viel sich verändert hat oder wie wenig sich verändert hat. Und wir sprechen über One Night in Miami. Da treffen so zwei DebütantInnen aufeinander, kann man sagen. Einmal Cam Powers, Drehbuchautor und auch Regisseur, der hat das Stück geschrieben. Es basiert eben auf einem Play. Der hat auch mal ein paar Folgen Star Trek Discovery geschrieben und jetzt eben auch bei diesem Pixar-Film Soul mit Regie geführt und mitgeschrieben. Ist damit der erste schwarze Regisseur bei dem Pixar-Film in irgendwie 30 Jahren Geschichte. Was irgendwie krass ist, die haben ihn auch richtig dazu geholt, um diese Hauptperson irgendwie, also er meint, er ist da hingekommen, hat sich dieses Drehbuch von Soul angeguckt und dann gedacht, ja gut, er hat ja überhaupt gar keine Eigenschaften, so, da muss ich jetzt ran und hat das dann eben gemacht und ist deswegen jetzt, ja, ziemlich erfolgreich. Und die andere Debütantin ist natürlich auf eine Art Regina King, die kennen wir natürlich schon als Schauspielerin, ne, unter anderem für Beale Street, Oscar als beste Nebendarstellerin bekommen, vielleicht kennt man sie als Hauptrolle aus der HBO-Serie Watchmen, hat eh auch lange Fernsehen gemacht, ne, also waren ganz viele verschiedene Shows, The Leftovers, Big Bang Theory und so weiter, aber natürlich auch in der frühen Karriere in den 90ern so ganz ikonische Filme wie Friday oder Boys in the Hood zum Beispiel mitgemacht, also ja, gerade eine ganz große Schauspielerin einfach der Gegenwart und jetzt ist eben ihr Regiedebüt auf Amazon Prime erschienen, wobei man sagen muss, die hat schon vorher auch so kleinere Fernsehfilme gemacht, ne? Also sie hat schon mal Filme gedreht, aber sie spricht da jetzt schon trotzdem auch nochmal von ihrem Debüt. Das hat in Venedig Premiere gefeiert, hab ihn leider verpasst, als ich da war. Ist übrigens auch die erste Premiere da von einer afroamerikanischen Regisseurin gewesen, was ich irgendwie auch gar nicht glauben konnte, als ich das gelesen habe. Und der Weg in den Regiestuhl ist ja oft spannend, ne? Also vom Schauspiel zur Regie, weil man oft so ein bisschen die Vorbilder der Leute erkennt oder vielleicht die RegisseurInnen, mit denen die viel zusammengearbeitet haben, ne? Also jetzt zum Beispiel bei Ryan Gosling hat man Nicholas Winding Refn zum Beispiel in seinem Debütfilm irgendwie erkannt oder bei Viggo Mortensen wurde mir gesagt, ich habe den Film nicht gesehen, dass David Cronenberg da so ein bisschen durchscheint und bei Regina King kann man schon, glaube ich, sagen, dass sie ein bisschen was von Barry Jenkins bestimmt auf jeden Fall mitgenommen hat. Kurz, worum geht's? One Night in Miami beschreibt, wer hätte es gedacht, hauptsächlich eine Nacht in Miami 1964. Cassius Clay ist gerade Boxweltmeister im Schwergewicht geworden, trifft sich da dann mit dem Aktivisten Malcolm X, dem King of Soul Sam Cooke und dem Footballspieler Jim Brown. Die sind alle so ein bisschen an Wendepunkten in ihrem Leben. Und Cooke und X werden halt im nächsten Jahr auch ermordet werden. Und Cassius Clay ist gerade so ein bisschen dabei, also ist eigentlich gerade so auf dem Höhepunkt seiner Karriere natürlich, ne, aber auch dabei, zum Islam zu konvertieren und in die Nation of Islam einzutreten, in der ja auch Malcolm X drin ist, die ja auch für eine schwarze Separation unter anderem kämpft. Er wird sich dann ja später auch Muhammad Ali nennen, wenn diese Konvertierung dann durch ist. Und Malcolm X will ihn natürlich auch dafür gewinnen, hat aber sich auch eigentlich gerade ein bisschen mit dieser Organisation und auch mit dem Chef quasi Elijah Muhammad überworfen. Sam Cooke ist mittlerweile ein großer Musikstar, aber eben auch Star der Weißen und muss so ein bisschen halt strugglen, wie findet er da seine Rolle, ist immer noch mit Rassismus natürlich an allen Ecken und Enden konfrontiert und Jim Brown geht's eigentlich ein bisschen so ähnlich, ne? Der überlegt, der NFL den Rücken zu kehren und ganz Schauspieler zu werden und der Film selber ist ein Kammerspiel, die Männer diskutieren, streiten sich, es geht so ein bisschen vielleicht um die Frage, wer macht eigentlich wie viel tatsächlich für den schwarzen Struggle und dieses Treffen gab es wirklich. Die Gespräche sind aber fingiert und ist natürlich ja ein großer Traum, da mal Mäuschen zu spielen. Walt Disney macht noch 10 Star Wars Serien und 10 Marvel Serien und DC bringt ab sofort jedes Jahr 6 Filme raus und für uns stellt sich da natürlich langsam die Frage, wenn diese Franchises immer größer werden und da immer mehr Spin-Offs rausgewirkt werden, sollen wir diese Sachen jetzt eigentlich bei Cuts noch besprechen oder dieser ganzen Geschichte den Rücken kehren? Darüber haben Lukas und ich in der aktuellen Mailback-Folge gesprochen. Falls ihr die hören wollt, könnt ihr den Podcast mit 3 Euro im Monat unterstützen. Dann bekommt ihr auch nächste Woche unser Special zu Michael Haneke. Das alles geht auf steadyhq.com/cuts, falls ihr das schon macht. Dankeschön. Falls nicht, schaut mal vorbei. Jetzt geht's weiter. Jasmin, wie fandst du das?
Also ich war erstmal voll überrascht, wie gut das der Film funktioniert hat. Also du hast ja schon gesagt, dass es eigentlich ein Theaterstück war und dann eben verfilmt wurde. Und das kann ja natürlich immer sehr schwierig sein. Und vor allem, wenn man sich in die Zeit zurückversetzt und so einen historischen Abriss macht, ist ja auch schon viel passiert bei der schwarzen Bürgerrechtsbewegung, bevor die sich da jetzt an diesem Abend und in dieser Nacht getroffen haben. Zum Beispiel der March in Washington. Es gab die Zerbombung einer Kirche in Alabama. es war noch nicht klar, ob es den Civil Rights Act geben wird. Der kam dann erst im Sommer. Also viele Sachen, die so auch im Hintergrund so weltgeschichtlich passiert sind, haben einen Einfluss auf diese Nacht. Was wir aber natürlich jetzt nicht so sehen. Und wenn man das irgendwie nicht weiß, ist es, glaube ich, ein bisschen schwierig, da dem Ganzen zu folgen. Aber wenn man so ein bisschen dieses Wissen hat, dann ist es super interessant, wenn man diesen Männern zuhört, wie sie eben ihre eigene Position reflektieren und auch verhandeln. Also das fand ich super spannend und auch fast schon, also vielleicht nicht innovativ, aber ich fand es sehr, sehr inspirierend, weil ich mir das auch vorstellen könnte, was wäre, wenn jetzt vier schwarze Männer oder auch, egal, es muss nicht ein BIPOC, kann ein BIPOC-Männer sein, wenn die sich jetzt treffen würden, irgendwie, was weiß ich, P. Diddy, irgendein bekannter Sportler, vielleicht LeBron James, und so weiter, vielleicht bekannter Sänger, John Legend, die treffen sich und würden sich da dass ihre Position in der Gesellschaft ausdiskutieren und natürlich auch danach schauen, wie es dann auch weitergeht. Das ist schon interessant. Interessantes Konzept, das mich schon ziemlich bewegt hat und interessant war für mich.
Ja, wie fandst du das, Arabella?
Für mich war der Film als erstes Mal lehrreich. Also klar, ich kannte Malcolm X, ich kannte Cassius Clay, Sam Cooke kannte ich mehr, als ich gedacht hätte. Also ich kannte einige Songs, aber habe ihn nie irgendwie mit Sam Cooke in Verbindung gebracht. Jim Brown war jemand, den ich gar nicht kannte. Und deswegen fand ich allein schon mal interessant, die vier Personen aufeinandertreffen zu sehen und miteinander sprechen zu sehen oder sprechen zu hören, besser gesagt. Und ich bin sowieso ein Fan von Kammerspielen, deswegen hat mich das auch gleich gepackt. Und ich finde, in der Art, wie die Positionen aufeinandertreffen, auf eine ganz intellektuelle Art, ich finde, man geht da teilweise auch sehr tief in die Debatten. Sie sind sehr nachvollziehbar. Ich finde, das ist durchaus gelungen, also durchweg gelungen, besser gesagt, weswegen mir der Film sehr gut gefallen hat. Und was ich aus filmgeschichtlicher Perspektive oder so filmischen Trends noch interessant finde, ist die Tatsache, dass der sich in so ein langsam, aber stetig wachsendes Arsenal an Filmen einreiht, wo schwarze Figuren mal andere Rollen einnehmen. Also ich fand bemerkenswert, dass man eben so Rassismus diskutiert wird aus einer theoretischen Perspektive. Also klar, wir haben am Anfang des Films eine unmittelbare Rassismus-Situation bei jedem und das durchzieht das am Ende auch nochmal, aber wir haben diesen großen Mittelteil, wo theoretisch drüber diskutiert wird, wie man Stellung dazu bezieht und was man aktiv dagegen unternehmen kann. Und ich habe das zumindest bei mir persönlich in den Filmen, die ich bis jetzt gesehen habe, noch nicht wiedergefunden. Da hat es einen gewissen neuen Wert für mich gehabt.
Das fand ich auf jeden Fall auch. Also ich finde, die Idee ist erstmal ziemlich gut und das ist auch voll das Ding. Für mich ist mir so aufgefallen, weil ich ganz oft so sage, gerade in so Biopics, wenn so richtig intelligente Leute aufeinandertreffen, dann wird da doch vielleicht auch mal ein intelligentes Gespräch bei rausgekommen sein oder nicht, ne? Also die werden sich doch wirklich vielleicht auch mal hingesetzt haben und überlegt haben, na gut, wo stehen wir eigentlich politisch, was machst du eigentlich, was mache ich eigentlich, wie sehen wir das eigentlich, haben wir vielleicht Differenzen oder nicht? Es ist ja ganz oft so im Biopic, dass wir zwar so große Gesten haben, aber immer das Gefühl haben, lieber nicht zu viel Inhalt, lieber nicht zu viel erklären, was die Leute wirklich gemacht haben oder wo die standen und so weiter und so fort, ne? Und gerade dieses, komm, wir setzen uns mal an den Tisch und wir diskutieren jetzt mal richtig tatsächlich unsere Ideen, das finde ich einfach Gewinn bringt, das mal so umzusetzen. Und ich glaube, dass wir schon merken, dass so Filme über die schwarze Erfahrung, aber auch über Black History natürlich einfach gerade auf dem Vormarsch sind, ne? Also man merkt einfach, die Academy ist jetzt nicht super divers, aber auf jeden Fall diverser geworden. Und man weiß auch, dass man mit solchen Filmen natürlich auch besser da landen kann. Es ist einfach, da muss man schon sagen, einfach seit Oscar So White auf jeden Fall was passiert. Ne? Also wenn wir einmal nur gucken, was ist das Gros dieser Filme. Und ich finde schön, dass man aber nicht nur sagt, wir machen so Filme und zeigen wieder, dass Rassismuserfahrungen schlimm sind und vor allem auch nicht, dass es ja auch Weiße mit dem Herz am rechten Fleck gibt, ne? Also wenn wir uns sowas angucken wie Green Book oder sowas, so, ne, der vielleicht auch unterhaltsam ist in Teilen und sowas. Fair enough, so wenn Leute sagen, ja, in ein paar Aspekten fand ich den auch nicht schlecht, aber der wurde ja auch sehr kritisiert, auch zu Recht, finde ich, und auch Oscar bester Film, darf immer auch nicht sein müssen, so. Aber da finde ich schön, dass man wirklich mal sagt, wir gehen da in eine andere Richtung, so. Wir versuchen jetzt nicht nochmal, das irgendwie durch eine Weiße sich zu spiegeln oder sowas oder den einen, der noch dabei war und so weiter und so fort. Ich fand nur, dass es halt hier recht lange dauert, bis es losgeht. Und ich habe das nicht ganz so gesehen wie du, Jasmin. Ich finde, dass man sehr stark merkt, dass das Theaterhafte hat. Also ich habe schon das Gefühl, dass wir hier diese Figuren haben und sich Powers eben sich gefragt hat, okay, das ist ja mega interessant, die lasse ich mal aufeinandertreffen, aber sie halten natürlich dann auch so richtige Reden so voreinander und manchmal war ich so ein bisschen erinnert an wie so ein Computerrollenspiel, wo immer jeder nochmal kurz wartet, bis er die Antwortoption ausgewählt hat und dann nochmal so seine Weltsicht sagt und ich fand, hier wurde so ein bisschen, also dieses Nahe des Kammerspiels ist ein bisschen geclashed mit diesem, ich will es nicht affektiert nennen, aber mit diesem einfach Acting, ne? Also ist natürlich auch ein Film, der sich Oscar-Aussichten macht und dann merkt man natürlich, dass sehr viel geactet werden muss. Und die hatten ganz wenig Zeit, ne? Also irgendwie 12 Tage zur Vorbereitung oder so. Und dann wurde auch gefragt, so, ja, wie habt ihr das eigentlich gemacht? Also diese Personen sind ja befreundet gewesen im richtigen Leben. Wie habt ihr euch darauf vorbereitet? Und ich weiß noch, dass in Booksmart zum Beispiel, dem Film, war es ja so, dass die tatsächlich die zwei Girls zusammen gewohnt haben, einfach 3 Wochen oder sowas. Man hat richtig gemerkt, okay, die sind einander nah. Und hier war die Antwort, ja, gar nicht. Also wir sind halt einfach nur da reingekommen und haben miteinander geredet. Und obwohl ich es inhaltlich sehr spannend fand, muss ich sagen, ich finde, man hat das gemerkt. Also, dass Regina King das hinbekommen hat, ein Theaterstück irgendwie hier auf die Leinwand zu bringen oder vielleicht auch nur auf den kleinen Bildschirm, aber filmsprachlich nicht so viel dem hinzufügen kann eigentlich. Also der ikonischste Shot, den sie halt hat, ist einer, den hat sie reproduziert, ne? Ist Muhammad Ali da halt in dem im Swimmingpool unten so. Und ich finde, das merkt man einfach so ein bisschen. Ich glaube, den Zeitdruck, habe ich das Gefühl gehabt, merkt man dem Projekt auf jeden Fall an.
Ja, also vielleicht dazu auch ergänzen, was mir auch aufgefallen ist, dass also die Dynamik war schon so leicht steif manchmal zwischen den vier. Ich glaube, es hätte denen schon ein bisschen mehr gebracht, hätten sie noch mehr Zeit verbracht. Also mit dem Wissen jetzt verstehe ich das auch, dass es ein bisschen vielleicht holprig auch wirkt. Und gerade wenn es jetzt um die Beziehung zwischen Malcolm X und Cassius Clay geht, also das fand ich eigentlich ganz gut, aber wenn es dann so ein bisschen auch um die anderen ging und vor allem Jim Brown, den da noch ein bisschen mit reinzuziehen, das fand ich auch ein bisschen schwierig, ja.
Ich würde das aber gar nicht so sehr dem Schauspiel oder den Schauspielern und den Beziehungen zueinander anlassen, sondern tatsächlich eher dem Drehbuch. Was ich fand, also ich teile die Einschätzung, dass es teilweise so ein bisschen hölzern war, der Umgang miteinander. Aber ich glaube, das liegt eher daran, dass es, ich meine, beim Autoren so eine gewisse Hochachtung vor den historischen Persönlichkeiten gespürt zu haben. Und dass der so ihre Weltsichten sehr starr gegenüberstellt und vielleicht sich ein bisschen gehemmt gefühlt haben könnte, da so ganz kleine persönliche Dinge, die sie eben braucht, um das noch ein bisschen vitaler erscheinen zu lassen, mit einzustreuen. Also sich nicht so in diese, ja, nicht so imaginieren wollte, was hätte noch sein können, sondern sich recht nah an diesen theoretischen Positionen verhaftet ist.
Ich finde, die wirken auch so ein bisschen, also ich finde es interessant, weil sie sind ja sehr jung, ne? Also Cassius Clay irgendwie 22 und gleichzeitig ist ja, haben die ja schon so viel erlebt und sind schon so wichtig und zwei von denen werden eben das nächste Jahr gar nicht überleben, ne? Also sind quasi ja schon fast am Endpunkt so ihres Handelns überhaupt angekommen. Es gibt ein Buch, das ich mir ein bisschen zur Vorbereitung angeschaut habe, aber nicht durchbekommen habe, weil es doch sehr, sehr viel war, und zwar Blood Brothers. Da geht es um eben Muhammad Ali und Malcolm X. Und da merkt man schon, dass auch diese Beziehung von Muhammad Ali auch zum Islam ja auch schon eine echt lange Geschichte eigentlich hatte, ne? Und auch die Beziehung so der beiden. Und ich finde so ein bisschen, indem man versucht, was, glaube ich, Regina King vielleicht wichtig ist, auch den Fokus auf diese emotionale und verletzliche Seite auch von denen zu legen, ist es ein bisschen so, dass sie manchmal zu naiv auf mich gewirkt haben. Also gerade Muhammad Ali hatte ich so ein bisschen das Gefühl, der dann wirklich nicht weiß, ach, soll ich das doch machen oder soll ich das nicht machen und so weiter. Also ich glaube, es war auch schwer für die Schauspielenden, diese Rollen so richtig auszufüllen. Und eben, also für mich liegt es eher an der Regie. Also ich habe das Gefühl, so wenn man diese vielleicht auch Hitzköpfe hat, die alle so unterschiedliche Meinungen haben, so muss man eigentlich ein bisschen schneller schneiden, muss man sich das ein bisschen überlagern lassen, muss da ein bisschen mehr Show-Effekt vielleicht auch tatsächlich sein, der nicht nur in halt, also in so richtigen Oscar-Performances irgendwie drin liegt. Das war mein Gefühl. Aber was fandet ihr denn vielleicht interessant an dem, was da eigentlich diskutiert wurde? Denn das finde ich wirklich, ich finde, da ist richtig viel eigentlich drin gewesen, mehr als man normalerweise in solchen Filmen hat.
Am spannendsten fand ich natürlich das Aufeinandertreffen von Sam Cooke und Malcolm X. Also da war ja die Kluft am größten. Man hat auf der einen Seite Malcolm X, der ja sehr stark seine ideologischen Ziele hat, sehr stark in einem Struggle verhaftet ist, und Sam Cooke, der die Sachen eher ein bisschen weltlicher angeht, der so ganz konkret seine Karriereziele hat, der aber trotzdem was für die Bewegung tun möchte, nur auf eine subversivere Art. Also ich fand, da stand ganz gut beispielhaft eigentlich gegenüber die zwei unterschiedlichen Ansichten, ob man ein System irgendwie schnell über den Haufen werfen muss oder ob man es versucht zu unterwandern, indem man sich an die Regeln hält und die Regeln meistert.
Also für mich war auch das ein interessantes, also auch die Beziehung fand ich mega interessant zu beobachten, weil mir nicht wirklich klar war, dass Sam Cooke und Malcolm X überhaupt eine Verbindung zueinander haben. Und die sind da ja echt aufeinander getroffen wie so Feuer und Wasser und hatten eben ganz unterschiedliche Einstellungen dazu. Aber was ich auch interessant fand, den ganzen Film über, war die Figur Jim Brown. Der war so richtig, für mich war da manchmal auch relativ passiv. Die eine Szene ganz am Anfang, wo er zurück nach Georgia geht mit Beau Bridges, war schon sehr, also es hat sehr auf ihn gewirkt und man hat das auch immer wieder in verschiedenen Szenen gesehen. Aber ich hatte irgendwie das Gefühl, dass er sich so ein bisschen zurückgehalten hat und eher die anderen drei da wirklich aufeinander geclasht sind. Und was mir auch jetzt nochmal eingefallen ist, Cassius Clay war ja noch relativ jung mit seinen 22 Jahren. Da kann man auch mal ein bisschen naiv sein, würde man meinen. Also ich glaube, ich war mit 22 auch noch nicht so weit, wie ich es vielleicht jetzt bin. Und dementsprechend, denke ich mal, kann man dem das dann auch so ein bisschen verzeihen.
Ja, ist ganz interessant sowieso, dass ja Cassius Clay oder Muhammad Ali auch in dem Buch stand, dass nochmal so ein Enigma auch einfach war für die Leute, ne? Also, dass sie nicht genau wussten, wer war das eigentlich wirklich genau, ne? Eigentlich starke politische Meinungen, natürlich auch große Rassismuserfahrungen gemacht, dann gleichzeitig ja The Louisville Lip, also die ganze Zeit auch seine Gegner im Ring beleidigt, immer gesagt, er ist der Größte, auch so ein bisschen so eine Art des American Dreams, sich selbst zur Marke zu machen, ne? Also immer von sich selbst als The Greatest zu reden, so ein bisschen die selbsterfüllende Prophezeiung, bis es dann so tatsächlich geklappt hat und so weiter. Ich glaube nur, wenn man halt so sieht, wie er so in Pressekonferenzen drauf war. Also ich fand, sie waren dann doch manchmal so ein bisschen zurückgenommen da in diesem Gespräch miteinander. Aber ich fand das, was ich interessant fand eigentlich an dieser Konstellation, ist so ein bisschen, dass der Film was aufgreift, was wir auch heute halt oft diskutieren, glaube ich. Und das ist, was ist eigentlich das politische Moment an so Repräsentation oder sowas, ne? Also wenn wir so das Gefühl haben, so die sind ja alle, oder Black Excellence ist ja auch so ein großes Thema eigentlich in diesem Film, und die sind ja alle an so sehr wichtigen Punkten mittlerweile in ihrem Leben, und ich glaube, aus so einer weißen Perspektive verkennen manche Leute, dass allein das schon halt ein politisches Moment hat, überhaupt dahin gekommen zu sein, also überhaupt in diesem System sich diese Rolle erkämpft zu haben. Aber was ist eigentlich dann, ne? Also da wird ja viel drüber diskutiert, hauptsächlich natürlich zwischen Sam Cooke und Malcolm X, wo ich das wirklich ganz interessant aufgedröselt fand. Also nicht immer so in den Reden, ich fand, das hat sich so ein bisschen, man wusste immer so ein bisschen, worauf das hinausgeht, aber wenn man mal so rausgeht aus dem Film und dann nochmal überlegt, wer hatte eigentlich welche Position, fand ich das ganz interessant. Also dass Malcolm X ja eigentlich sagt, nur da zu sein reicht eigentlich nicht, ne? Also du bist jetzt weit gekommen und du bist jetzt da und du bist ein Symbol, aber nur das Symbol zu sein reicht eigentlich nicht ohne die politische Aussage. Also du musst dich entweder dem Kampf anschließen oder du musst in deiner Kunst auch tatsächlich für den schwarzen Struggle irgendwie eine Aussage machen. Du musst auch Mitkämpfer irgendwie so sein. Und Sam Cooke sagt ja dann sowas, ja gut, aber ich habe ja gegeben, also ich gebe ja an die Kirche, ich gebe an die Community, ich supporte schwarze Artists und so weiter, ne? Ich habe, irgendwann sagt er ja dieses so, I don't want the cake, I want the recipe. Also ich habe den Rolling Stones meinen Song verkauft, wo man ja auch so sagen kann, ist das sowas wie eine Art Cultural Sellout oder sowas, halt der weißen Band dann das Lied zu geben. Aber gleichzeitig sagt er, ja, aber ich mache halt im Hintergrund dann das Geld. Und die Systeme, in denen die alle sind, sind natürlich Systeme von Weißen, ne? Und ich fand das ganz interessant, so darüber mal zu diskutieren und auch die Rolle von Malcolm X dann mit einzubeziehen, weil er ist ja auch in dem System, und zwar in dieser Nation of Islam auch drin, ne? Und ich finde, das wurde auch viel diskutiert, ja, wenn man sich anschließt dem Kampf, läuft man dann nicht aber Gefahr, eine Marionette wieder zu werden für wen anders, ne? Also in diesem, auch in diesem Gespräch zwischen Cassius Clay und Malcolm X, so, ich schließe mich dir an, aber machst du das eigentlich auch nur wieder für dich selber so? Also, dass man auch Malcolm X lesen kann, als auch eigentlich so ein Star der Nation of Islam eigentlich. Das fand ich ganz interessant. Ich glaube, das ist halt eine heutige Debatte auch, ne? Welche Verantwortung haben Stars und Künstlerinnen und Künstler eigentlich, ne?
Ja, absolut. Also ich glaube auch, viele werden ja jetzt irgendwie auch ein bisschen dazu gedrängt, also heutzutage, wenn man über Promis redet, dass sie sich positionieren, ob sie das auf Instagram machen oder sonst wie in ihrer Musik oder indem sie eben auch Geld geben, also ob sie jetzt die Sam Cooke-Route fahren oder eher die Muhammad Ali-Route fahren, der dann natürlich auch viel länger gelebt hat und dann auch sehr politisch wurde im Vergleich zu Sam Cooke. Da haben wir ja nichts mehr mitgekriegt, weil der ja im selben Jahr dieses Events, der jetzt verfilmt wurde, schon verstorben ist. Aber ich kann mir schon auch gut vorstellen, wenn man sich jetzt so rückblickend den Film anschaut, dass es eben wichtig war zu sagen, ja, Black Power und Black Empowerment ist gut, aber positionier dich auch. Und das hat halt entweder funktioniert oder halt eben nicht. Und gerade diese Organisation Nation of Islam war ja auch immer so ein bisschen, wurde ja kritisch gesehen, und vor allem heutzutage wird es ja kritisch gesehen, immer noch, wenn man sich die Arbeit von dieser Organisation anschaut, ist es schon tricky. Was verfolgt man da? Sind das so egoistische Ziele oder setzt man sich da wirklich für den Struggle ein?
Was ich gut fand, war auf jeden Fall auch, dass die Nation of Islam den Platz da findet und auch, wie Malcolm X damit gehadert hat und das eben auch Platz findet, dass er bereit war. Er nennt ihn ja dann auch, er sagt gegenüber seiner Frau an einer Stelle ziemlich am Anfang, er hat dann noch ein Ass im Ärmel und spricht da von Cassius Clay beziehungsweise Muhammad Ali und versucht sich da quasi so ein bisschen mit ihm von der Organisation freizukaufen, nachdem die Luft für ihn da dann schon ein bisschen dünn wird, weil er ja öffentlich Kritik an dem damaligen Leiter, an dem Elijah Muhammad geübt hat. Und das ist ja durchaus auch was man kritisch sehen kann. Also, dass er da bereit war, irgendwie seinen Freund auch ein bisschen zu benutzen für seine eigenen Ziele, das haben wir auch schon gesagt. Und ja, also ich finde schon, die Nation of Islam, zumindest zu dem Zeitpunkt, ich weiß nicht, wie die heute dasteht, was sie heute macht, aber zu dem Zeitpunkt kann man sie auf jeden Fall kritisch sehen. Ich weiß auch nicht abschließend, was zur Ermordung Malcolm X, was der aktuelle Stand ist, aber eigentlich wurde ja auch jemand von der Nation of Islam verurteilt für seine Ermordung. Eben ja, genau wegen dieser Kritik. Ja. Genau. Also, nee, einer wurde, also drei Leute waren es und einer wurde aber tatsächlich nur verurteilt, weil er gesagt hat, seine zwei Begleiter waren nicht daran beteiligt. Aber er hat ausdrücklich gesagt, dass es ein Racheakt war für die Kritik, die er an diesem Leiter von der Nation of Islam geübt hat.
Ja, das fand ich auch nämlich spannend. Also welche Rolle diese Organisation da spielt, was man vielleicht auch immer so ein bisschen, wenn man jetzt nicht so da drin steckt, auch oft vergisst eigentlich, dass es die gab und so weiter. Ne? Auch natürlich mit ihren sehr auch radikalen religiösen Ideen. Also dann tatsächlich auch ja auch gepredigt wurde, irgendwann wird dann glaube ich, sowas wie ein Raumschiff kommen oder sowas und dann tatsächlich die weiße Bevölkerung auslöschen und sowas, gab's ja da auch diese Ideen, also tatsächlich so, wir brauchen die Segregierung, wir brauchen irgendwie etwas Neues, so, es muss eine neue Nation geben und so weiter und so fort, und gleichzeitig ist es natürlich nicht so, dass so wie manche das in der Schule lernen, ja so Malcolm X war der Böse und Martin Luther King war der Gute oder sowas, ne, was wir ja auch irgendwie so oft hören, ja. Sondern das sind halt so unterschiedliche Wege, die gegangen worden sind, und glaube ich gerade durch diese, also wer kann auch ein Symbol werden und warum, und gerade diese Radikalität, also Muhammad Ali hat gesagt, als er das erste Mal Malcolm X getroffen wird, hat er sich so gewundert, weil er dachte, wie kann es so jemanden geben, der sowas über Weiße sagt und nicht sofort erschossen wird. Also diese Symbolkraft, die man dann tatsächlich da am Ende hat. Ich habe mich dann halt gefragt, was nehmt ihr da so eigentlich mit, so ein bisschen, was die Aussage ist, die der Film eigentlich treffen will bei diesen unterschiedlichen Positionen, die Leute haben. Also es ist ja so, ne, Sam Cooke sagt, ja, ich mache ja schon sehr viel, ich gebe ja schon zurück, ich tue ja was für die Community, indem ich Geld gebe, ne, allein, dass ich da irgendwo bin in diesen Charts, zeigt ja schon was und so weiter. Malcolm X sagt, du musst dich auch äußern, du musst dich uns auch anschließen und so weiter. Coolerweise gibt es, was ja auch die aktuelle Debatte um Colorism ja auch nochmal so betont, gibt es ja diesen ganz, finde ich, intelligent eingestreuten Dialog von Jim Brown, der sagt, warum sind eigentlich immer nur die Lightskin-Leute eigentlich so sauer, ne? Sagt er so zu Malcolm X irgendwie so, ne? Also irgendwie, das ist ja auch ein bisschen seltsam. Da wird natürlich auch so ein bisschen gezeigt, Malcolm X hatte vielleicht auch auf eine Art andere Privilegien als andere. Und irgendwann wird ja auch gesagt, ja, du arbeitest ja eigentlich gar nicht im Gegensatz zu uns, ne? Also wir haben alle ja tatsächlich gearbeitet, um dahin zu kommen, und du preachst ja eigentlich nur so, ne? Und ich finde, also was ich mitnehme eher ist so diese Sache, es reicht nicht nur da zu sein. Also nur eine bestimmte Rolle zu haben, so nur Symbol zu sein, will der Film vielleicht sagen, sondern man muss auch sich irgendwie vernetzen und solidarisieren und so weiter. Was natürlich auch gleichzeitig komisch ist, weil von Weißen wird das ja ziemlich selten erwartet, ne? Aber bei schwarzen Artists wird dann immer sofort gesagt, ja, was ist deine Stance dazu und was ist deine Stance dazu und so weiter. Also ich denke, man könnte das auch für eine linke Bewegung an sich zum Beispiel sagen. So. Aber ich habe das Gefühl, dass Regina King vielleicht so ein bisschen so ein humanistisches, freundschaftliches Bild hier am Ende sagen soll, dass sie sagt, auch dieser Diskurs, den es da gab, das ist wichtig. Also indem sie zeigt, dass Sam Cooke dann ja tatsächlich noch das Lied schreibt, das er schon in sich hatte, ne? Dann tatsächlich irgendwie merkt, vielleicht kann ich doch noch was anderes tun. Dass quasi es in Ordnung ist, man unterschiedliche Standpunkte zu haben zu den Sachen und man jeden Einzelnen und jede Einzelne sehen muss und ihren Struggle, aber gleichzeitig diese Vernetzung und Solidarität halt ein super wichtiges Moment ist. Also das habe ich da hauptsächlich so draus mitgenommen.
Mir ging es eigentlich ziemlich ähnlich. Also ich finde, der Film nimmt am Ende schon eher die Position Malcolm X ein. Sam Cooke wird ja, man sieht, der durchlebt den Wandel. Er schreibt dieses Lied Change is Gonna Come und es gibt diese Szene, wo er das dann auch im TV performt, was ich übrigens finde, was eine ganz starke Szene war. Und zusätzlich gibt es am Schluss als in der Ausblende ja auch noch das Zitat von Malcolm X, das er kurz vor seinem Tod geäußert hat. Also ich denke, da ist schon so diese Hinwendung eher zu Malcolm X Position da. Bei einer gleichzeitigen, glaube ich, aber schon auch ein Zugeständnis, dass eben Sam Cookes Position, dass er die einnimmt, ist, ich muss was dafür tun, aber ich darf auch egoistisch sein und es darf auch um meine ganz persönliche Selbstverwirklichung gehen, dass dem schon auch Raum gegeben wird und dass das nicht irgendwie verurteilt wird in dem Film.
Also mir geht's auch ähnlich wie euch beiden. Ich glaube, ich nehme auch genau das mit. Und was mir aber auch aufgefallen ist, ist halt eben diese Nuance, dieser Wandel, den man sieht bei Malcolm X, der davor halt eben als dieser zornige, wütende, schwarze Mann gezeichnet wurde, abgebildet wurde in den Medien und in der Gesellschaft und aber seine Intention später dann auch bis zu seinem Tode es schon war, Koalition zu bilden, wirklich Solidarität mit anderen Organisationen, mit anderen PolitikerInnen zu arbeiten, mit anderen AktivistInnen zu arbeiten. Das hat man ja schon auch gemerkt und auch immer wieder in den Äußerungen, die er dann gegen Nation of Islam gemacht hat, kam das durch und das ist, glaube ich, auch tatsächlich so die Message des Films. So Solidarität ist wichtig und dass wir zusammenhalten. Und das ist auch nicht wirklich nur eine schwarze Message, sondern es ist halt wirklich, gilt für alle, also wirklich dieser humanistische Ansatz ist da zu sehen. Und was ich auch noch mitnehme, ist, dass man auch nicht immer nur die Menschen auf dieses Ikonenhafte reduzieren muss. Also klar, Malcolm X ist eine super bekannte historische Figur, aber auch total menschlich, der immer wieder gestruggelt hat. Und auch wenn er jetzt vielleicht nicht viel gearbeitet hat, in Anführungsstrichen, hat er ja schon doch seinen Teil für die Gesellschaft geleistet, indem er eben nicht nur dieses eine Symbol war, sondern auch politisch viel gebracht hat, vor allem nach seinem Tod.
Ja, das fand ich auch nochmal interessant. Also wenn man sich das nochmal durchlegt, diese spätere Öffnung auch so von Malcolm X, ne, die ja dann gar nicht so lange natürlich es gab, weil er gar nicht mehr so lange gelebt hat, aber diese starke panafrikanische Dimension davon, sich dann doch mal auch mit Martin Luther King zu treffen, dann doch diese Idee dann irgendwann zu haben, die Allianzen doch auch zu bilden und zu schauen, wie weit kommt man dann tatsächlich, ne? Dass es dann tatsächlich auch politische Konsequenzen irgendwann hatte, wie ihr ja schon angesprochen habt, in den USA. Das fand ich auch so ganz spannend. Gibt es bestimmte Szenen, die ihr irgendwie gut gelöst fandet in dem Film oder die euch eher genervt haben?
Also gar nicht so sehr vom Filmischen. Das hatten wir am Anfang schon mal gesagt, dass sich Regina King ja ziemlich zurückhält und den Gesprächen irgendwie mehr Raum lässt. Aber ich fand eine Anmerkung toll, die Brown zwischendrin gemacht hat. Ich fand sowieso, dass Brown super spannend war und meiner Meinung nach ein bisschen zu sehr in den Hintergrund gerückt ist, was natürlich auch dem geschuldet ist,
dass er so... Auch der Einzige, den wir nicht so bei der Arbeit sehen, ne? Also ich fand es interessant, dass wir bei ihm nicht so ein NFL-Spiel oder sowas am Anfang haben. Vielleicht auch wegen Budget, keine Ahnung.
Man sieht nur am Ende bei diesem Statement, dass er so am Set von einem Film dann ist. Also man sieht dann eher das, was am Schluss passiert. Aber genau, ich glaube, dass eben dieses Sportler-Dasein ist vielleicht auch dem geschuldet, dass man ihn so ein bisschen zurückhaltend zeichnet, was natürlich auch Stereotyp ist. Aber er sagt an einer Stelle, das fand ich einfach irgendwie persönlich toll, ich beziehe das auch nochmal auf andere Situationen, nicht nur auf Rassismus. Er sagt an einer Stelle, dass er schlimmer noch als die offenen Rassisten diejenigen findet, die Schwarze wie fast wie Menschen behandeln, aufhören sie wie Hunde zu behandeln und sich deswegen selbst auf die Schulter klopfen und dann noch erwarten, dass man ein Hosianna für sie singt. Ich finde, das passiert ganz oft, also auch bei anderen Themen, dass da irgendwie so eine Gefälligkeit mitkommt, so ich tue was einigermaßen oder ich denke, ich tue was und dann muss ich dafür gelobt werden oder versuche mich dadurch zu profilieren, aber im Endeffekt ist das nur Symbolik.
Also meine Lieblingsszenen waren eigentlich vor allem die eine Szene, die Malcolm X dann ja auch beschreibt, von dem Bostoner Konzert, wo irgendwie die Technik nicht funktioniert oder abgeschaltet wurde und dann Sam ausgebuht wird vom mehrheitlich schwarzen Publikum. Ich glaube, alle waren schwarz, bin mir nicht ganz sicher. Und dann aber einfach a cappella und gemeinsam mit dem Publikum eben singt. Ich glaube, Chain Gang singen die. Mhm. Und das, also generell Leslie Odom Jr. ist ein fantastischer Sänger und der hat das wirklich sehr gut umgesetzt und das hat mich irgendwie nochmal, das hat mich dann auch berührt. Irgendwie, es hat mich so richtig auch, also da hätte ich am liebsten mitgemacht.
Das fand ich auch schön. Also ich fand auch schön, das wird ja auch in dem Kontext erzählt, dass Malcolm X sagt, ich habe dich auftreten sehen, obwohl er ja vorher seine Arbeit schlecht macht. Und ich habe dich nicht nur einmal auftreten sehen, sondern fünfmal und einmal bei diesem katastrophalen Auftritt. Und das, finde ich, war einfach ein emotionaler Moment, also wirklich emotional, noch nicht kitschig. Und der war sehr schön, einfach.
Mhm. Fand ich sowieso beeindruckend, Leslie Odom Jr. in der Rolle. Ich finde es natürlich sowieso irgendwie ganz witzig, wenn man jetzt immer so die Leute, also sie sind ja nicht die Leute aus Hamilton, aber für mich manchmal schon so ein bisschen, dass ich dann merke, ach, hier gibt's den und den gibt's den und der macht jetzt das und keine Ahnung so. Und ich fand es da auch ganz gut gelöst. Das hat mir sonst, finde ich, wäre da, glaube ich, noch viel, viel mehr möglich gewesen. So, ich habe mir auch wieder gedacht, so auf der Regieebene, wenn du diese vier Leute hast, die wirklich auch aus unterschiedlichen Professionen kommen, also der eine tatsächlich ein politischer Speaker hauptsächlich ist, der andere Box, der nächste bei der NFL ist und der nächste Sänger, finde ich, hätte man da, glaube ich, viel auch noch auf inszenatorischer Ebene das irgendwie mit einbringen können. So, ich fand es aber ganz gut gelöst, dass Leslie Odom Jr. halt auch ab und zu mal anfängt zu singen, halt so auch aus Scheiß so ein bisschen halt, ne, irgendwie. Und dass so diese kleinen Momente da so da drin sind. Das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. So, ich fand ihn da auch herausragend, gerade am Ende, als er dieses Lied A Change Is Gonna Come, heißt das, ne, gesungen hat, was er dann, glaube ich, auch nur auf dieser letzten Single von ihm, die posthum erschienen ist, eine B-Seite war und dann halt irgendwann der große Hit dann tatsächlich geworden ist von ihm. Also diese Idee, also auch das war auch wieder so eine Szene, wo ich dachte, ich finde es ein bisschen holprig gelöst, dass er dann da Bob Dylan anmacht und dann anfängt zu tanzen und um den Punkt zu machen, so, aber in der Konzeption wiederum fand ich die Szene eigentlich ganz interessant. Also auch, dass wir immer merken, dass diese Trennung von Schwarzen und Weißen halt auch immer noch auch in diesen Institutionen so stark sind. Also die Institutionen sind so weiß und dann gibt es halt die R&B-Charts und es gibt die normalen Charts und dass da immer wieder so drüber geredet wird. Ja, ich bin doch jetzt aber schon da angekommen. Ja, aber willst du nicht eigentlich in die anderen und so weiter? Also dieses, auch das Potenzial gegenseitig so zu erkennen der Leute untereinander unter sich und so versuchen sich zu pushen, fand ich daran ganz, ganz spannend, ja.
Ich fand, dass es tatsächlich mal ein Fall war, wo ein Film mir fast zu kurz vorkam an dem Potenzial, was er erzählen kann. Man hat ja oft irgendwie bei Netflix, Amazon Prime, sowieso bei Streaming, wo vieles gar nicht mehr als Film oder Serie, sondern als Content geframed wird, das Gefühl, dass was künstlich in die Länge gezogen wird. Und da fand ich, dass mich auch eine Miniserie total interessiert hätte. Die einzelnen Personen vielleicht noch stärker beleuchtet, dass man vielleicht auch das umgeht, was wir am Anfang gesagt haben, dass manches bisschen hölzern wirkt, dann im Umgang doch nicht so persönlich, wenn man sich tatsächlich vielleicht noch mehr Zeit genommen hätte. Also, ich finde den Film super gelungen so, aber ich finde, es wäre auch Stoff für eine Miniserie gewesen.
Ja, auf jeden Fall. Also, man irgendwie Black History oder Black Icons oder keine Ahnung, wie man das hätte nennen können. Und eben diese Figuren und die Interaktion mit denen irgendwie nochmal so rausstellen können. Und vielleicht auch mehr so Hintergrundinfos. Also ich, gerade so bei Jim Brown vor allem oder auch Sam Cooke hat mir das viel gefehlt. Und ich glaube, oder auch zum Beispiel bei Cassius Clay, wenn man das weiß, er wurde nach einem Sklavengegner benannt und es ist aber für ihn ist es so die Erinnerung an Weiße, die seine Familie versklavt haben und so, dass er eben diesen Namen auch ablegen möchte. Solche Sachen hätte man vielleicht noch mal stärker ausarbeiten können. Ich fand auch, der Film hätte noch locker 15, 20 Minuten noch dranhängen können und es hätte mich nicht gestört.
Ja, das fand ich nicht so. Also ich fand tatsächlich, dass es, ich hätte mir, glaube ich, noch eine Verdichtung der Sachen gewünscht. Das ist natürlich immer die Frage, auch aus der Regie und auch im Drehbuch, wie viel erklärt man dann in den tatsächlichen Beiträgen, ne? Also um tatsächlich auch zu erklären, dass das natürlich Leute sind, die sich wirklich schon kennen, die in verschiedenen politischen Bewegungen drin sind, unterschiedliche Karrieren haben, ist ja auch immer die Frage, wie viel setzt man da voraus? Sagt man einfach nur Boston oder zeigt man dann tatsächlich das Konzert, dann das tatsächlich abgelaufen ist und sowas? Man hat dann schon immer gemerkt, okay, hier muss jetzt nochmal kurz was erklärt werden. Und deswegen fand ich so, also ich hatte ein bisschen das Gefühl, bei vielen Sachen, gerade bei Muhammad Ali und Malcolm X, da war, glaube ich, mehr eigentlich. Also ich glaube, die hätten sich eigentlich mehr komplexere Sachen vielleicht an den Kopf geworfen. Ich weiß nicht, ob das wirklich auf dieser einfachen Ebene konvertierst du jetzt oder konvertierst du jetzt nicht, bin ich jetzt seine Marionette oder nicht, ob das wirklich so einfach abgelaufen ist. Ich finde schon, dass sich dafür ein bisschen auch in seinem Erklären dann vielleicht verheddert hat, aber immerhin getraut hat, mehr aufzumachen, als was viele dieser Filme, die wir aus den letzten Jahrzehnten halt kennen, machen, die sagen, ja, Rassismus ist ein großes Problem oder sowas, sondern das ist natürlich diesem Film komplett klar und das haben diese Charaktere natürlich an jeder Ecke ihres Lebens schon erlebt. Die Frage ist halt, wie wird es am Ende gelöst, wie kann man zusammenkommen und was kann man eben auch daraus lernen? Und ich finde das, ja, auch als dieses Haus da dann noch am Ende abbrennt von Malcolm X, es ist ja auch so, dass, glaube ich, als er 4 Jahre oder sowas war, ja auch das Haus seines Vaters schon abgebrannt wurde nach so einem Anschlag und so weiter. Das fand ich auch nochmal irgendwie stark. Also, dass der Film auch immer, ohne mega vielen Weißen da jetzt eine Position oder eine Rolle geben zu müssen, immer nochmal erzählt, was da eigentlich passiert. Also, ich finde, wenn man so das einerseits sieht und denkt, ja, ist ja eigentlich so ein nettes Gespräch auf dem Hotelzimmer und ja, die haben alle so ein bisschen unterschiedliche Meinungen, gleichzeitig nochmal merkt, ja, nee, aber die Leute sterben halt auf der Straße, während das passiert. Und es ist ja heute auch noch so. Also das fand ich dann wirklich tatsächlich nochmal interessant. So welche Sachen, die da erzählen, kann man auch in so eine heutige Debatte irgendwie mitnehmen. Und ich merke so, also da passiert auf jeden Fall mehr, als sich manchmal auf Twitter an den Kopf geworfen wird. Obwohl, also im besten Sinne ist es eigentlich, kann man da tatsächlich, glaube ich, auch Meinungen, die heute diskutiert werden, so dran rauslesen und sich fragen. Aber gleichzeitig passiert da ein bisschen mehr und man kann ein bisschen mehr so aufeinander eingehen tatsächlich. Ja. Arabella, muss man One Night in Miami gesehen haben?
Ich finde, muss ist bei Filmen generell relativ. Aber ich kann ihn auf jeden Fall empfehlen. Ich finde, wenn man über die Personen mehr lernen möchte, dann ist er sowieso total geeignet. Er ist aber mehr als stumpfe Geschichtsstunde. Er ist, wir haben schon gesagt, inszenatorisch kein Meisterwerk. Er lässt eben den Gesprächen mehr Raum, aber die sind so interessant, dass es sich auf jeden Fall lohnt, reinzugucken.
Jasmin, muss man.
Ja, auf jeden Fall. Also wenn man, also ich fand ihn echt, jetzt nicht nur gerade aus historischer Sicht super interessant, sondern generell, es reiht sich so in eine Filmreihe ein, die total spannend ist. Und vor allem ist es auch, also wenn man Fan von Regina King ist als Schauspielerin, dann sollte man den Film auch gesehen haben. Und aber eben wegen der Dialoge auch ist es auf jeden Fall wert. Und vielleicht wird es ja auch ein Oscar-Contender, who knows?
Ja, auf jeden Fall, die Screener sind, glaube ich, rumgeschickt worden, habe ich gelesen, auf Letterboxd. Also man erhofft sich da auf jeden Fall einiges. Ich würde sagen, nein, man muss ihn nicht gesehen haben. Er für mich überstrahlt die Idee eigentlich und die Konzeption, die Dialoge und die Form eigentlich, die wir hier sehen. Ich finde, dass es schon sehr eher was Fernsehfilmmäßiges hat, was man sich halt mal so ein bisschen nebenbei anschaut und dann doch was mitnimmt. Aber ich finde es sowohl auf der Dialogebene ein bisschen zu behäbig und finde auch, dass die, also da Regina King halt keine sonderlich interessanten Einstellungen, Schnitte und Bilder eigentlich finden kann, bleibt es dann doch sowas ein bisschen abgefilmt, theaterhaftes, wo man, glaube ich, sich schnell in irgendwelche Rollen reindenken musste, was man sehr gut geschafft hat, finde ich, aber was so ein bisschen so einen Beigeschmack hat von, es wäre, glaube ich, viel mehr möglich gewesen. Also ich glaube, hier wären noch sehr viele Möglichkeiten drin gewesen, das irgendwie vielleicht noch ein bisschen selbstsicherer. Ihr habt es ja auch vor, ich glaube, Rabella, du angesprochen, auch im Writing, dass man vielleicht ein bisschen zu viel Respekt hatte auch vor den Charakteren und vielleicht hatte dann wiederum Regina King auch ein bisschen zu viel Respekt vor dem Skript tatsächlich. Ich glaube, da hätte man noch ein bisschen radikaler irgendwie reingehen können und nicht nur eben über Dialoge und Performances vielleicht erzählen, sondern tatsächlich vielleicht noch mehr über Blicke, Bilder und andere Sachen. Aber ich finde, dass ich trotzdem sowas mehr sehen möchte. Also tatsächlich mehr, wenn man auf Sachen steht, die dialoggetrieben sind, was ja bei mir tatsächlich so ist. Also ich freue mich ja immer, wenn viel geredet wird im Film. dann ist es auf jeden Fall eine ganz gute Richtung, finde ich, auch für so Biopics, wo nicht einer gegen die Mehrheitsgesellschaft andiskutieren muss, sondern Leute sich untereinander unterhalten. Kann man auf Amazon Prime sehen, wenn ihr Meinung habt, könnt ihr uns schreiben. katzpodcast@yahoo.com oder natürlich auf unserem Discord darüber diskutieren, haben wir auch schon ein paar Leute gemacht. Was ist die letzte andere gute Sache, die ihr gesehen habt?
Ich habe gerade Der weiße Tiger gesehen auf Netflix. Ich weiß nicht, wann die Folge veröffentlicht wird.
Diesen Donnerstag quasi, also morgen.
Morgen, okay. Nee, dann ist er noch nicht erschienen. Der erscheint am Freitag auf Netflix. Ist von Ramin Bahrani, eine Romanverfilmung und dreht sich um den jungen Balram aus Indien, der aus der Unterschicht stammt, der in eine niedrige Kaste geboren worden ist und sich aber mit seinem Schicksal, das damit automatisch verbunden scheint, nicht zufrieden geben will und sich auflehnt gegen sein Dienersein. Er wird dann nämlich Fahrer und wird immer wieder in die Rolle des Dieners, wird immer wieder gedemütigt in dieser Rolle zurückgedrängt. Und es gibt eine radikale Selbstermächtigung, die ich filmisch total toll umgesetzt fand. Ich wette, der Film wird in der Kritik nicht so gut wegkommen, aber mir ist er irgendwie... Mir hat er total gut gefallen auf Anhieb und ich bin gespannt, wie er diskutiert werden wird.
Warum glaubst du, wird er nicht gut wegkommen und warum fandst du es so gut?
Ich könnte mir vorstellen, dass er nicht so gut wegkommt, weil er tendenziell schon dazu neigt, in Klischees zu verfallen, was das Indienbild angeht. Also dieser eine bekannte indische Popsong wird zweimal gespielt, das allein schon. Mehrmals sieht man Kühe auf der Straße. Also er arbeitet mit Bildern und Musik, die man total erwartet bei so einem Film, die halt einfach sehr stereotyp sind, was auch abträglich sein könnte, was ich als Zuspitzung empfinde, dass er als Parabel funktioniert. Weil eigentlich ist er kapitalismuskritisch per se und er hat sich Indien als Beispiel genommen. Und genau dieses kapitalismuskritische, diese unversöhnliche Haltung, die er hat, ich möchte jetzt auch nicht spoilern, aber er ist sehr unversöhnlich als Film. Also man kann, da werden sich die Geister dran scheiden, ihn auch schlecht finden mit der Message, mit der Botschaft, die er hat, weil die ist, wie gesagt, sehr radikal. Aber ich finde, es ist einfach mal eine Bereicherung, einen unversöhnlichen Film über Kapitalismus zu haben auf Netflix. Gerade nachdem wir Hillbilly Elegy hatten, der ja eine sehr neoliberale Erfolgsstory erzählt.
Ja, Netflix, jede Woche ein Film, ne, haben sie jetzt gesagt.
Ja.
Ich habe mich so gefragt, war das nicht vielleicht vorher auch schon so? Nur jetzt haben sie halt so einen Trailer halt einfach darum rumgebaut. Aber ja, mal schauen, ob wir
Content.
Dann machen wir vielleicht auch noch, genau, Content machen wir vielleicht auch noch eine Folge zu. Hast du was gesehen, Jasmin?
Du hast den Film vorher kurz erwähnt, nämlich ein anderes Werk von Cam Powers, nämlich Soul. Den hatte ich letzte Woche irgendwann gesehen, ich weiß gar nicht mehr wann genau. Und fand den sehr kurzweilig, sehr unterhaltsam. Und vor allem, wenn es um die Animation von schwarzen Menschen ging, das hat einfach irgendwie super gut funktioniert, sah toll aus, die Message war auch ganz nett und die Figur Joe war dann auch wirklich jetzt nicht irgendwie so eindimensional, beziehungsweise, ja, also war schon auf jeden Fall ein guter Film, der mich unterhalten hat.
Ja. Gibt's auf Disney Plus. Und ich habe Der siebte Kontinent gesehen von Michael Haneke, weil wir das große Michael Haneke-Special machen in der nächsten Woche. Oh Gott, ich muss noch so viele Filme gucken, bis wir das machen. Den fand ich aber schon mal sehr gut. Ich glaube, Haneke ist ja mittlerweile, also viel gehypt und mittlerweile sehr verschrien, aber den fand ich sehr radikal eigentlich. Diesen Film hat mir gut gefallen. Mal schauen, wie das so bei dem Rest dann tatsächlich ist. Falls ihr das hören wollt, könnt ihr natürlich diesen Podcast unterstützen mit 3 €, habe ich ja schon mal vorhin in diesem Werbebreak gesagt. Danke, ihr beiden, dass ihr mit mir über, wie heißt der Film, Hornet in Miami gesprochen habt.
Danke für die Einladung, hat Spaß gemacht.
Vielen Dank.
Sehr gerne. Und jetzt schauen wir mal, was ist, wie sind 4 Jahre ohne Donald Trump? Obwohl, er will ja, glaube ich, eine eigene Partei gründen. Mal schauen, was daraus wird. Wir hören uns hier wieder in der nächsten Woche. Da sprechen wir höchstwahrscheinlich über das Festival Max-Ophüls-Preis, wo ja so der deutsche Nachwuchsfilm antritt. Ich habe da jetzt eine Akkreditierung noch bekommen und werde mal schauen, wer noch alles da ist und was man gucken kann, denn ich habe irgendwie durch diese Berlinale Verschiebung Bock auf Filmfestival bekommen und auch mal wieder Bock auf deutschen Film. Wir reden ja eigentlich selten über deutsche Filme, also mal gucken, was da so zu holen ist. Falls ihr da schon was von gesehen habt, könnt ihr mir auch gerne einen Tipp geben oder Bescheid sagen. Bis zum nächsten Mal, viel Spaß beim Stream. Ciao. Katz ist eine Produktion von mir, Christian Eichler. Ihr könnt mich jederzeit erreichen unter katzpodcast@yahoo.com oder auf Twitter @chr_eichler. Der Podcast ist auf Instagram. Wir haben auch eine Facebook-Seite, auf die ich nie poste. Und auf Twitter gibt es uns natürlich auch, also viele Möglichkeiten, uns zu schreiben oder mir zu schreiben. Ich lese das alles. An dieser Stelle danke ich wie immer allen Leuten, die Katz es möglich machen. Das sind einmal unsere Studio-BossInnen Grace Berlin, David Bockhorn, Joshua Franz, Stefan Kiske, Georg Kraus, Josephine Joe March, Tom Simmert und Christian Wefers und unsere weiteren ProduzentInnen. Jens Bahr, Björn Becher, Marcel Beermann, Hubert Dinjak, Peter Bötsch, Tobias Breitwieser, Theodor Brotmann, Finn-Ole Klausen, Nikolas Dietz, Heiko Dörr, Jon Eden, Stefan Eliport, Sarah Eliport, Arne Leonardo, Elisabeth Fulda, Timo Gerdau, Jörg Giese, Max Gilbert, Jonas Helmerich, Leon Herrmann, Jonathan Hilgenfeld, André Holstein, Jakob Jockers, Daniel Jürgens, Michael Kanzier, Christian Kaufmann, Ralf Kienzler, Boris Klemkow, Sven Kundler, Thomas Kustermann, Martin Leistner, Sebo McPowers, Mirko Mushoff, Matthias Nauhaus, Marco Naujoks, Alfred Neumann, Nikolai Pjuk, Simon Popp, Philipp R., Alexander Sadlo, Michael Schill, Gerrit Schlaf, Martin Schober, Dirk Scheweck, Andreas Siegmann, Louis Sir Axelot, Malte Springer, Eik Stankiewicz, Marius Stein, Valentin Tischer, Michael Obanovic, Tobias Walter, David Wieching, Florian Wittenbecher, Florian Zeppenfeld, Christoph Zollner, Falk Tschitschmann und meiner Oma. Danke und bis zum nächsten Mal.